Hallo, schön, dass du da bist. Bevor es mit meiner Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich auf ein anderes Format aufmerksam machen. Selbsthilfe hat Stimme. Ein Podcast, in dem es um Schicksale geht, aber eben auch um Lebensfreude, Zusammenhalt und Unterstützung. Selena Herr spricht mit Menschen über ihr Leben mit chronischen Erkrankungen, Süchten oder psychischen Herausforderungen. Es geht um persönliche Erfahrungen in Selbsthilfegruppen und wie und warum diese ihren Alltag maßgeblich verbessern. Außerdem klärt sie darüber auf, wie man seine eigene Selbsthilfegruppe gründen kann und räumt mit Vorurteilen gegenüber Betroffenen auf. So entsteht Sichtbarkeit für Themen von A wie Autismus über E wie Endometriose bis hin zu S wie Schlaganfall. Ehrlich, authentisch, wirksam. Hör doch mal rein. In Selbsthilfe hat Stimme. Auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Hoho, haha. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Infos, Geschichten und heitere Übungen zur Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinserheiterung. Jeden ersten Mittwoch im Monat eine neue Folge.
Eine Verbindung von Psychotherapie und Humor? Wie kann das denn gehen? Ernsthafte Therapie gekoppelt mit Heiterkeit? Ist das denn dann noch ernstzunehmende Arbeit? An meinem ersten Arbeitsplatz in Bielefeld hat mein damaliger Chef allen Ernstes gemeint, das ist in einer Physiotherapiepraxis gewesen, ich würde mit den Patienten zu viel lachen, dann könnte ich nicht gut arbeiten. Und er hat es mir in der Tat untersagt. Damit konnte ich nicht leben. Ich habe gemerkt, ich werde krank und so habe ich gekündigt. Mein Lachen lasse ich mir nicht mehr verbieten. Denn Lachen ist wichtige Nahrung für Körper, Geist und Seele. Nun, was hat es jetzt mit dem Humor in der Psychotherapie und dann auch noch mit der Paradoxie zu tun? Ich freue mich sehr, zu diesem Thema den absoluten Experten Dr. Michael Tietze in meinem Podcast Die Kraft des Lachens begrüßen zu können. Lieber Michael, herzlich willkommen in meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Bitte stell dich doch als erstes unseren Hörern und Hörerinnen einmal vor.
Erstmal ganz herzlichen Dank, dass du mich jetzt so aufgebaut hast. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit ist der Tag gerechnet. Also absolut, das ist genau das, um was es beim paradoxen Vorgehen geht. Das ist die Gefahr, der wir uns stellen müssen. Und da gibt es ein Zauberwort, relativieren. Und damit wären wir schon mittendrin. Paradox gehen wir dann vor, wenn wir einen Sachverhalt nicht aus einer einzigen Perspektive sehen, sondern verschiedene Perspektiven einnehmen. Und da gibt es ja auch diese kleine Fabel von Aesop, dem Fabeldichter, erzählt von einem Reisenden, der in einer sehr kalten Nacht bei einem Satyr Zuflucht suchte. Es war so kalt, dass der Fremde auf seine Hände blies, um sie warm zu halten. Aber am nächsten Morgen, als dem Reisenden heißer Brei vom Satyr serviert wurde, blies der wieder in die Hände, um den Brei abzukühlen. Und als der Satyr das sah, warf er den Reisenden aus seinem Haus und sagte, er würde nichts mit einem Mann zu tun haben wollen, der mit demselben Atemzug heiß und kalt blasen könnte. Also das ist der Zugangsweg und damit jetzt auch zu meiner Vorstellung. Ich habe ursprünglich als junger Psychotherapeut dachte ich auch, es gibt den einen Königsweg und der besteht darin, dass man die Befindlichkeiten, also die unangenehmen Befindlichkeiten der Patienten oder der Klienten, sagt man heute, ihre Symptome auf jeden Fall wegbekommt, weil das defizitär ist, weil das negativ ist. Mhm. Dann habe ich Anfang der 80er Jahre habe ich dann das Glück gehabt, mit einem wirklich großen, tatsächlichen Überflieger in der Psychotherapie in Kontakt zu kommen, nämlich Viktor Frankl, der alles ganz anders gemacht hat. Der hat mir dann auch klargemacht, dass das Wegbekommen wollen der Symptome nur dazu führt, dass man in einen Kampf kommt und dass man denjenigen, der unter diesen Symptomen leidet, paradoxerweise darin bestärkt, dass diese Symptome ganz fürchterlich sind. Und gesagt, das muss man ganz anders machen. Man muss erkennen, dass es dann wie bei diesen Reisenden von ESO, dass es immer zwei Möglichkeiten gibt, dass ein Symptom nicht nur negativ ist, sondern auch etwas Positives ist. Und heute würden wir sagen, es ist eine defensive Ressource, weil jemand, der zum Beispiel Angst oder Zwänge oder andere Symptome hat, damit auch unbewusst etwas erreichen will, was letztendlich positiv ist. In der Angst erreiche ich Distanzierung, ist heute ja eine ganz wichtige Thematik in der Corona-Zeit. Und jemand, der Zwänge hat, der schafft sich Zeit. Also jemand, der am Morgen nicht aufhören kann zu duschen, der kann unter Umständen einen unangenehmen Termin auf diese Weise umgehen. Das Gewissen wird natürlich schreien und sagen, das ist ganz schrecklich. Aber unterm Strich kommt es immer zu etwas Positivem für diesen Menschen, was dem aber gar nicht bewusst ist.
Das ist eine ganz interessante Sichtweise. Und ich denke, dass das auch ziemlich provokant dann rübergekommen ist, plötzlich so anders zu denken.
Ja, ganz genau. Frankl hat zum Beispiel mal gesagt, der Patient soll lernen, der Angst ins Gesicht zu sehen, ja, ihr geradezu ins Gesicht zu lachen. Das hat er schon in den 50er Jahren gesagt. Und hierzu bedarf es eines Mutes zur Lächerlichkeit. Und das ist nichts anderes, dieser Mut zur Lächerlichkeit, als Ausdruck von Humor. Und dann hat Frankl eben auch gesagt, nichts ist mehr geeignet, Distanz zu den Problemen des Lebens, aber auch des eigenen übermächtigen Gewissens zu schaffen, als der Humor. Und dann hat er richtig angeregt, dass der Kranke, er war ja Arzt, er hat ja diese Worte so gebraucht, dass der Kranke lernen soll, sich schrittweise immer mehr über das Symptom zu stellen, beziehungsweise dieses nicht mehr als katastrophal anzusehen. Und diese humoristische Art, zu der wir ihn hierbei anleiten, die wir ihm geradezu vorzuspielen haben, erleichtert es dem Patienten, wie aller Humor es dem Menschen leicht macht, sich über eine Situation zu stellen. Und dann sagt er, man lächle ruhig über diese Art, den Kranken sich seinem Symptom gegenüber umstellen zu lassen. Er selber wird auch lächeln oder gar lachen. Und damit haben wir sein Spiel auch schon gewonnen. Das ist etwas, was von den Kollegen der Scientific Community nur mit Kopfschütteln aufgenommen wurde. Und da wurde gesagt, das ist doch keine seriöse Therapie. Und da hat Frankl gesagt, ja, das ist es ja gerade. Wenn ich eine seriöse Therapie mache, dann bin ich einseitig linear. Und ich will ja eine Therapie machen, die verschiedene Blickwinkel, verschiedene Perspektiven einbezieht.
Ja, das ist ja gerade das interessante Neue. Und da finde ich es auch mega interessant, dass die Vorläufer der paradoxen Psychotherapie surrealistische Künstler waren, die sich Dadaisten nannten. Dada, das ist eine künstlerische und literarische Bewegung, die bereits 1916 gegründet wurde. Und diese Bewegung gilt als antibürgerlich, als anarchisch und Dada-Kunst als unsinnig, verrückt und wild. So knüpft sie nicht an die normative Vernunft der Erwachsenen an, sondern an die kreative Unvernunft des Kindes. Ja, da denke ich, da sieht man den Bogen, den du eben schon so ein Stück eingeleitet hast, ne? Dass man ja auch an dieses wilde, verrückte und kreative anknüpft.
Ganz genau. Das ist ja nicht umsonst, dass Dada im Ersten Weltkrieg entstanden ist. Das kam so, dass sich da einige Menschen, die noch in der Lage waren, kritisch zu denken, zusammengetan haben. In der Schweiz, weil Frankreich, Deutschland, England, da wurde überall Krieg geführt und da wäre das dann wahrscheinlich zu gefährlich gewesen, solche Gedanken zu äußern. In der Schweiz, in der neutralen Schweiz war das möglich. 1914 haben sich die ersten Protagonisten zusammengefunden. Sie sind dann immer im Cabaret Voltaire dann aufgetreten. Und der Begründer Hugo Ball sagte also, der heutige Mensch ist ein Sklave der unvernünftigen Vernunft. Die unvernünftige Vernunft hat dazu geführt, dass es Materialschlachten gibt, Knochenmühlen vor Verdun, wo die Leute zu Millionen zur Schlachtbank geführt werden. Und das wird dann als gut und vernünftig angesehen. Und das kann doch nicht so sein. Und deswegen müssen wir einen anderen Weg gehen. Wir müssen uns die Geschehnisse der Welt aus einer Perspektive anschauen, die in eine ganz andere Richtung geht. Und das ist natürlich die Perspektive des Kindes oder auch des Narren, des Hofnarren, des Clowns, des Verrückten. Und Ball nannte diese verschiedenen Personen nicht so, wie ich sie jetzt bezeichnet habe, sondern er sprach davon, das sind Freigeister. Und diese Freigeister, das fängt beim kleinen Kind an, sind in der Lage, einfach aufgrund ihrer andersartigen Programmierung, ein Kind ist ja noch gar nicht so weit, dass es die Vernunft versteht. Ein Narr kann sie nicht verstehen oder will sie nicht verstehen, wenn es ein freiwilliger Narr ist, wie der Clown. Die sind in der Lage, sich von der Allgewalt rationaler Idealisierung, also Vorgaben, normativer Vorgaben, die sagen, also es geht gar nicht anders, als dass wir in den Krieg ziehen und wir müssen den Feind besiegen. Das ist für den Freigeist völlig unerheblich. Er ist nämlich, so wie Balders gesagt hat, nicht ein gefesselter, durch die Vernunft gefesselter Geist, der ständig nach einer ideologischen Bestätigung sucht. Heute würde man sagen, der nach absoluter politischer Korrektheit schielt, sondern der geht von seiner eigenen Befindlichkeit aus und ist in diesem Sinne absolut autonom, hört nur auf seine Gefühle und hat von der Autorität der vorgegebenen Normen, hat er sich so distanziert, wie es mehr noch gar nicht geht. Und deswegen ist dieser Freigeist in der Lage, alles zu relativieren. Und das kann so weit gehen, dass sogar die Sprache aufgelöst wird, also die Struktur der Sprache, die ja ganz genau definiert ist durch die Syntax, die Grammatik, die Intonation, dass man ja keinen Zungenschlag hat und dass man alles richtig sagt, dass man die richtigen Wörter weiß. Und dann kommt auch das Kind wieder ins Spiel, denn ein kleines Kind kann eigentlich noch nichts anderes als babbeln. Und das erste Wort, das die allermeisten Kinder gebrauchen, ist da, 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 da.
Stimmt. Heißt das deshalb Dadaisten? Wegen dem Dada von den Kindern?
Ich habe von den Kindern gelernt und hat gesagt, die vernünftige Vernunft führt zu Kriegen, führt dazu, dass Menschen verzweifelt sind, dass sie in ihrer Existenz völlig gefährdet sind und die vernünftige Unvernunft, und das ist das Dada oder das ist das verrückte Denken des Narren, geht einen ganz anderen Weg, sondern die geht also den Weg des Freigeistes, der sich von allem unabhängig macht. Und da fingen dann die Dadaisten an zu experimentieren. Sie haben also zunächst mal die geordnete Sprache auf den Kopf gestellt. Und das hat zum Beispiel Richard Hülsenbeck, ein späterer berühmter Psychiater, der in einem Gedicht so formuliert. Er sagt, so weit ist es nun tatsächlich mit dieser Welt gekommen. Auf den Telegrafenstangen sitzen die Kühe und spielen Schach. So.
Ach, herrlich. Schönes Bild.
Ja. Unter den Rücken der spanischen Tänzerin, wie ein Stabstrompeter und die Kanonen jammern den ganzen Tag. Das ist natürlich der Bezug auf den Weltkrieg. Ja, ich ziehe mir den anatomischen Atlas aus meiner Zehe, ein ernsthaftes Studium beginnt, da macht er sich über die ganzen Regeln und Normen lustig. Ach, ach, ihr großen Teufel, ach, ach, ihr Imker und Platzkommandanten. Wille, wau, wau, wille, wo, wo, wer weiß heute nicht, was unser Vater Homer gedichtet hat. Wenn man diesen Unsinn auf die Spur kommen will, dann muss man scheitern. Denn da geht es um nichts anderes als um eine Dekonstruktion. Also da wird irgendetwas, was vorgegeben ist, was als absolut wichtig und gegeben definiert wird, das wird also absolut relativiert und dekonstruiert. Und irgendwann sind die Dadaisten sogar so weit gekommen, dass sie dann gibberisch nur miteinander geredet haben. Also was man heute wieder entdeckt hat, was dann früher als das Kremolo die Clownsprache bezeichnet wurde. Und die haben dann also nur noch gebabbelt in einer Weise, die überhaupt keinen Sinn machte, aber vom Emotionalen her sehr stark, sehr ausdrucksstark war. Und so waren die Besucher, die ins Kabarett Voltaire kamen, die waren zuerst also völlig konsterniert, weil als sie reinkamen, dann konnte zum Beispiel Hülsenbeck oder Ball dastehen und dann sie dann begrüßen. Und wenn sie jetzt versucht hätten zu fragen, was haben sie gesagt, dann wäre es falsch. Und irgendwann haben die Besucher kapiert, hier geht es darum, dass dekonstruiert wird, dass also alles das, was wir in der Schulzeit und später gelernt haben, dass das unerheblich ist. Dada hat zum Beispiel auch Dichter wie Christian Morgenstern beeinflusst, also der solche Gedichte wie das Gruselett dann geht dann so. Der Flügelflagel gaustert aus Viro Varo Holz, die rote Fingur plaustert und grausig gutzt der Golz. Auch das ist im Grunde geht schon ein bisschen ans Gibberisch heran.
Aber ja.
Wer dann meint, also da irgendwie zu finden, der stößt an Grenzen. Der stößt auch seinen rationalen Kopf an. Und andere Dichter, Dadaisten, wie der berühmte Ernst Jandl, der eigentlich Studienrat in Österreich war, der hat eine von ihm als experimentelle Poesie benannte Dichtkunst entwickelt und hat ein Gedicht geschrieben, das ich also richtig gut finde, wo das eben um diese Auflösung der hundertprozentig definierten Wahrheiten geht. Und dann sagt er, manche meinen, lechts und rings kann man nicht verwechseln. Werch ein Irrtum.
Ja, das ist was, was ich auch total gerne zitiere. Und zwar, wenn meine Patienten, die gerne lechts und rings verwechseln, dann zitiere ich gerne dieses wunderbare Gedicht. Ich danke dir dafür. Mit dem ganzen Verrückten und dem Gibberisch und all diesen Sachen, unsinnig, verrückt und wild, das ist ja das, was wir auch ins Lach-Yoga mit reinnehmen. Und vielen ist gar nicht so bewusst, dass das Lachen auch Anarchist anarchisch ist. Und dass wir mit dem Lachen uns der Ideologie verweigern, dass wir Freigeister sind. Also das finde ich auch immer wieder total schön zu sehen, welche Freiheit in diesem Lachen und dem Humor liegt.
Genau. Und vielleicht müsste man auch noch dazu sagen, dass dieser Richard Hülsenbeck, also der zweite nach Hugo Ball, also der Mitbegründer von Dada, der wurde, das finde ich also besonders spannend, der wurde dann war an der Charité und ist dann also rechtzeitig 1937, also vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, in die Vereinigten Staaten emigriert und wurde dort ein berühmter Psychoanalytiker. Und zu ihm kam ein junger Mann namens Albert Ellis, der bei ihm also eine Lehranalyse gemacht hat und der wahrscheinlich in dieser Lehranalyse nicht so vorging, wie das also die Schulpsychoanalyse fordert, also nach den Regeln eben der Kunst, sondern der wird ihm da wahrscheinlich einiges an dadaistischen Erkenntnissen nahegebracht haben. Und Ellis hat dann wenige Jahre später sich von der Psychoanalyse verabschiedet, eine eigene psychotherapeutische Schule, die rational-emotive Therapie, RET, begründet. Und der hat dann in den 1960er Jahren Schamüberwindungsübungen verwendet, die heute als die beste Methode zur Behandlung von sozialen Ängsten dienen. Und Ellis sagte, RET, also seine Schule, betrachtet Scham oder Erniedrigung als illegitim, weil sie fast irrationales Element beinhalten. Zum Beispiel, ich habe etwas getan, was die Leute als falsch oder dumm betrachten und ich will nicht, dass sie deswegen eine Abneigung gegen mich haben und so weiter. Und in diesen Vorstellungen ist dann immer ein selbsterniedrigendes Element, nämlich ich bin schlecht oder dumm. Und deswegen hat er die Schamüberwindungsübungen entwickelt, die natürlich aus der Sicht der richtigen, in Anführungsstrichen, Psychotherapie paradox sind. Und dann hat er den Leuten also empfohlen, ziehen Sie sich unpassend an, sagen Sie vor einer Gruppe von Leuten bewusst etwas Dummes, geben Sie eine Schwäche zu, die meisten Menschen normalerweise verachten, zum Beispiel, ich kann nicht buchstabieren. Verhalten Sie sich komisch, indem Sie auf der Straße singen oder an einem sonnigen Tag einen schwarzen Regenschirm aufspannen. Sagen Sie etwas, das außergewöhnlich lüstern klingt. Beispielsweise sagen Sie einem männlichen oder weiblichen Begleiter mit ganz lauter Stimme, damit es die anderen auch wirklich hören. War es nicht toll, dass wir letzte Nacht 5-mal miteinander geschlafen haben? Bringen Sie schlecht zubereitetes Essen in die Küche des Restaurants, versuchen Sie eine Uhr bei einem Schuster reparieren zu lassen, fragen Sie in einem Geschäft nach einem Schraubenzieher für Linkshänder und so weiter.
Und ja, das ist wieder der Mut zur Lächerlichkeit, ne? Genau.
Ja, das ist genau das. Und damit hat er die Leute erreicht. Er hat nämlich gesagt, für mich ist es wichtig, dass ich die Person bedingungslos annehme, aber mich über ihre Gedankengänge, die sie selber als vernünftig ansehe, in einer Weise lustig mache, dass sie dann auch irgendwann erkennen, dass das lächerlich ist. Also zum Beispiel unauffällig zu sein oder in jeder Hinsicht angepasst zu sein. Darüber hat er sich lustig gemacht.
An der Stelle möchte ich auch gerne nochmal an unsere andere Podcast-Folge verweisen über die Gelotophobie, über die wir gesprochen haben, die Angst, ausgelacht zu werden. Also wer in der Richtung da auch noch mehr erfahren möchte, der möge sich doch bitte auch diese Folge der Gelotophobie von uns beiden anhören. Der Rosina Sonnenschmidt ein Buch geschrieben, das heißt Paradoxie, die Spanne zwischen Unsinn und Erleuchtung am Beispiel von Kunst, Homöopathie und Psychotherapie. Sag doch bitte mal erklärende Worte zu der Paradoxie in diesem Zusammenhang.
Ja, du hast eben auch die Homöopathie erwähnt und das ist interessant. Die Homöopathie ist eine Behandlungsweise, also eine durchaus medizinische Behandlungsweise, die auf Gedanken eines, Hahnemann hieß er, in dem 18. Jahrhundert, ein Feldscher, damals gab es noch keine richtigen Ärzte, und der in einer genialen Weise das Prinzip der Paradoxie eingeführt hat in seinem Corpus Craticum, wo er feststellte, die Beschwerden eines Menschen werden durch das ihnen entgegengesetzte behoben. Eine andere Art der Therapie, und das ist jetzt die Paradoxe, oder homöopathisch ist folgende: Durch Anwendung des Ähnlichen wird die Krankheit geheilt. Und da hat er einen Spruch in die Welt gesetzt: Similia similibus curantur. Ähnliches wird mit Ähnlichem behandelt. Also in der Homöopathie werden zur Behandlung bestimmter Symptome jene Gifte, allerdings sehr verdünnt, eingesetzt, die diese Symptome hervorrufen. Und das ist schon interessant. Das ist das, was im Grunde dann später Frankl und andere, die modernen Therapeuten, aufgegriffen haben. Und da wird das Symptom nicht mehr als etwas ganz Fürchterliches, etwas ganz Negatives angesehen, sondern als eine Ressource, und zwar eine Ressource.
Ja, ist ein interessanter Ansatz. Ja, ist auch spannend, diese Parallele zu sehen. Das finde ich ja nochmal interessant mit der Homöopathie und der Vorgehensweise und dass die Psychotherapie das so ähnlich aufgegriffen hat. Die Kombination Psychotherapie und Humor, wann hat die sich eigentlich etabliert? Das war ja lange verpönt. Das durfte ja gar kein Humor in der Psychotherapie sein. Also es war ja gar nichts Ernstzunehmendes mehr. Aber mittlerweile hat sich das ja richtig etabliert. Seit wann und durch was ist das eigentlich so ausschlaggebend dann passiert?
Also das war sicher, von Frankl ist die Tür weit geöffnet worden. Frankl selber war ein Schüler von Alfred Adler, der als erster im westlichen Kulturkreis paradoxe Verfahren, allerdings nicht so systematisch wie Frankl, verwendet hat. Und der zum Beispiel schlaflosen Leuten gesagt hat, ihre Schlaflosigkeit ist ein unheimlich positiver Hinweis dafür, dass sie alle Voraussetzungen haben, um ein starker Mensch zu sein. Das wäre im Grunde das Hahnemannsche Prinzip. Bemühen Sie sich deshalb, wenn Sie wieder zu Bett gehen, alles zu tun, um wach zu bleiben. Also das hatte Adler schon 1908 hatte er das formuliert. Und Frankl hat eben dann 1939 diesen Begriff paradoxe Intention verwendet. Und der hat gesagt, also man soll dem Patienten klar machen, also in einer freundlichen und aber bestimmten Weise, dass er alles tun soll, um sein Symptom nicht wegzukriegen, sondern es nicht nur zu akzeptieren, sondern sogar zu verstärken. Und dazu gehört, dass man das mit einem Augenzwinkern und einem Lächeln im Gesicht macht. Und damit hat er im Prinzip den Humor definiert, wie es besser gar nicht sein kann, Augenzwinkern, sich über all das hinwegzusetzen, was uns der faustische Drang zur Hundertprozentigkeit, wie Frankl das sagt, Glauben macht, dass es nur eine einzige Lösung gibt und dass diese Lösung so sakrosant und so potent ist, dass alles andere eine Katastrophe wäre. Und genau das hat dann eben auch Ellis mit seinem Begriff der Katastrophierung aufgegriffen. Er hat zum Beispiel zu einem Patienten, der ihn deswegen konsultiert hat, der litt unter starken Blähungen und der sagte, ich bin also immer wieder auf Bahnhöfen, Flughäfen und obwohl ich immer fürchterliche Leibschmerzen habe, kann ich nicht aufs Klo gehen, weil wenn ich mich da hinsetze, dann trompete ich so los, dass da alle denken, was ist denn das für einer? Und dann hat ihm Alice gesagt, was denken Sie denn, wenn Sie in Ihre Kabine gehen und dort die richtigen Geräusche machen, denken Sie, dass der Kerl, der neben Ihnen in der Box sitzt, dass der aufspringt und die amerikanische Nationalhymne anstimmt? Also dann aus dem Ganzen einen Witz gemacht. Und Alice sagte, genau wie Frankl, ich mache mich nur über die albernen und selbstsabotierenden Ideen dieser Leute lustig, während ich sie als Person bedingungslos akzeptiere. Und das kann ich nur, indem ich eine humorvolle Beziehung zu ihnen aufbaue. Und das ist genau das, was Adler und Frankl und dann Ellis so umgesetzt hatten. Und das waren die Pioniere. Und man könnte sagen, so vor etwa 40 Jahren kam es dann zu einer Wende in der Psychotherapie. Das hing mit der Palo Alto-Gruppe zusammen.
Warte mal, lass mich gerade noch einmal kurz sagen, weil ich finde das gerade ganz wichtig, was du da gesagt hast, mit dem, dass es eben beides miteinander sein muss. Ne? Dass man es wirklich, der Therapeut nimmt ja den ernst, ne? Dass man da jetzt nicht denkt, es geht, dass man jemanden so auslacht oder verhohnepiepelt. Darum geht es ja ganz und gar nicht. Ne? Es ist ja wirklich diese ganz intensive Beziehung, die da steht, und dass der Therapeut sehr gut sich in den Klienten einfühlt und eben dann mit dieser Paradoxie dieses Lächerliche mit ihm durchspielt und mit ihm durchgeht, ohne ihn klein zu machen, danke, genau so. Das war mir jetzt gerade nochmal wichtig, weil das ist ja wirklich eine ganz spannende Kombination.
Und interessanterweise hat ja schon Frankl gesagt, es ist viel besser, der Therapeut tut so, als würde er sich selber klein machen, also selbstironisch, weil er dadurch eben dem Patienten zeigt, was es heißt, den Mut zur Lächerlichkeit zu haben. Und wenn der Therapeut das schafft, dann ist das für den Patienten etwas ganz anderes, als wenn ihm vorgesagt wird, nimm es nicht so ernst und schau mal, auch wenn du deine Ängste hast, du bist doch ein wichtiger Mensch. Die Scham, die ja nichts anderes ausdrückt als die Vorstellung, ich bin so, wie ich bin, nicht gut genug, die kann sich erst auflösen, wenn jemand, wie zum Beispiel William Frey, ich habe ja kurz vorher erwähnt, Palo Alto-Gruppe, Gründungsmitglied William Frey, Begründer der Gelotologie, der ist grundsätzlich bei wichtigen Kongressen, aber wohl auch in seiner Praxis mit so einem Narrenhut aufgetreten. Und seine Frau hat das mal so im kleinen Kreis erzählt, wie er einen Psychiaterkongress in England, wo sie alle ganz ernst und ganz würdevoll waren, und er sollte den Eröffnungsvortrag sprechen. Und er kam dann in einem grünen Jogginganzug und hatte dann seine Narrenkappe, die er immer hatte, auf dem Kopf und hatte ganz viele Frisbee-Scheiben, hat sich dann hingestellt und hat die dann ins Publikum geworfen. Die wurden alle auch aufgenommen, weil die Leute also total konsterniert waren. Hat dabei ganz fröhlich gelacht, er hat immer gelacht, der William Frey. Und dann hat er sich verbeugt, als er keine Frisbee-Scheiben hatte, und sagte, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Das war ein Beitrag zum Gelingen dieses Kongresses. Also das war ganz...
Herrlich, herrlich. Von dem sagt man ja auch, dass er jede Vorlesung immer mit einem Witz beginnt oder begonnen hat. Das ist ja auch eine ganz schöne Sache.
Ja, aber das ist dann schon, Witz ist ja schon etwas Verbales, das versteht ein Kind noch nicht, aber so was, ja, da würde ein Kind sieht, dass einer da mit Frisbee-Scheiben schmeißt, ein Kind würde da sofort mitmachen, Kinder würden jubeln und würden das aufsuchen, und die Psychiater, die waren hilflos, ja, weil die...
Klasse.
Und der Rahmen dieses Kongresses hat ihnen verboten, sich auf ihre spielerischen Fähigkeiten einzulassen. Kinder hätten das nicht gemacht. Und ich habe ja gesagt, dass die Palo Alto-Gruppe, dazu gehörten ganz wichtige Protagonisten, zum Beispiel in der Familientherapie, in der Hypnotherapie und Kommunikationstherapie. Und Frey war der Humorbeauftragte dieser Palo Alto-Gruppe und hat dann 1964 sein eigenes gelotologisches Institut aufgebaut. Gelotologie, der Name stammt von ihm, Wissenschaft vom Lachen, und wurde dann von allen Kollegen gemieden, weil sie sagten, das macht uns, unsere Stanford University zieht das ins Lächerliche, aber er ließ sich nicht beirren. Und auf ihm baut im Prinzip alles auf, was heute mit therapeutischem angewandten Lachen zu tun hat. Auch das Lach-Yoga, denn Madan Kataria wurde durch die Ergebnisse, die Veröffentlichungen von Frey dazu motiviert, sich dem Lachen zuzuwenden, also dem heilsamen Lachen. Und der hat natürlich auf sehr kreative Weise dann Yoga-Elemente dann noch eingebaut. Aber ohne Frei wäre das nicht möglich gewesen.
Genau. Auf all den Erkenntnissen, die wir von Frei kennengelernt haben, wird ja alles wirklich, wie du schon sagst, vom Lach-Yoga aufgebaut. Ja, du hast die Palo Alto-Gruppe schon recht ausführlich beschrieben. Dazu gehört auch der Paul Watzlawick. Das ist ja auch ein ganz bekannter Mann und den schätze ich auch sehr. Vielleicht magst du von dem auch noch was sagen.
Watzlawick war übrigens, das haben die beiden immer betont, das war der Büronachbar von Frey, die kannten sich natürlich sehr gut. Und Watzlawick hat die Paradoxie ganz zentral verwendet. Und der hat dann ein Beispiel. Es kam mal eine ganz liebe Studentin zu ihm, die ganz verwirrt war und beschämt war. Und dann kam dann schließlich raus, dass sie nicht in der Lage war, Nein zu sagen, wenn sie von Kommilitonen verführt wurde. Also sie hat gelernt, immer zu allem Ja und Amen zu sagen. Und dann war sie die Geheimadresse. Dann kamen alle möglichen Studenten und wollten dann mit ihr intim werden. Und sie war nicht in der Lage, Nein zu sagen. Und Watzlawick war jemand, der gesagt hat, Psychotherapie muss nicht Wochen, Monate oder gar Jahre lang gehen, sondern das kann man auch ganz schnell machen, wenn man sich der Macht des Paradoxen bewusst ist. Und er hat ja Folgendes gesagt, gebe Ihnen folgenden Tipp, und das müssen Sie dann auch wirklich machen, wenn der nächste Kandidat kommt, der mit Ihnen ins Bett gehen will, dann sagen Sie ihm, Sie können sich auf ihn einlassen, wenn er eine Voraussetzung erbringt über den Hintergrund, sagen Sie bitte, da könnten Sie keinesfalls Auskunft erteilen. Sie würden nur dann mit ihm intim werden, wenn er Ihnen einen Silber 1908 bringt mit einem Fehldruck. Da gab es nur $5, die das hatten. Die waren natürlich alle in Privathand, in Sammlerhand. Und sagen Sie einfach, wenn er mit diesem Dollar ankommt, dann würden Sie sich also auf jeden Fall auf ihn einlassen, sonst würde das nicht gehen.
Ja, das ist auch eine Lösung.
Sie ja, wieso? Dann sagte sie, nein, das dürfen Sie, ist ein Geheimnis, Sie müssen es genauso machen, kommen Sie in einer Woche wieder. Und dann kam sie strahlend und hat gesagt, ich habe das ein- oder zweimal angewendet und die waren ganz verwirrt und das hat sich dann in Kommilitonenkreisen herumgesprochen und jetzt sind alle ziemlich respektvoll mit mir. Das ist etwas zu tun, was scheinbar verrückt ist, was aber als Ergebnis etwas sehr Vernünftiges hat.
Dazu fällt mir eine schöne Geschichte ein, die liebe ich auch sehr. Und zwar ein Freund von Paul Watzlawick, der René Schweizer, der hat sich auch gerne einen Scherz erlaubt. Zum Beispiel hat er bei einem Fundbüro angerufen und hat gesagt, ich möchte eine Meldung machen, ich habe meinen Verstand verloren. Und dann sollte er den auch beschreiben. Und dann hat er gesagt, ja, der ist rot und mit gelben Punkten und der hört auf den Namen Erwin. Und der hat auch ganz schöne Streifen und, und das Fundbüro hat ihm allen Ernstes dann irgendwann geschrieben, dass zu dieser Beschreibung leider noch nichts abgegeben wurde. Das finde ich auch eine ganz herrliche Geschichte.
In weiteren Büchern kommen lauter solche ernst gemeinten Antworten und darüber hat nicht nur die ganze Schweiz gelacht, sondern das wurde dann auch in Deutschland bekannt. Und sein Ansinnen war, dass er diese Umgangsformen in den 50er und 60er Jahren, die in der 70er Jahren auch in der Schweiz und aber wahrscheinlich auch anderswo in Europa zwischen Amtsbediensteten, dem Amtsschimmel und den Leuten, die irgendwelche Anliegen hatten, dass dieses Gefälle von oben nach unten, dieses Untertanengehabe, ja, dass also der Beamte die Macht hat und der zu ihm kommt, gar nichts zu sagen hat, das hat er durch den Kakao gezogen. Und als dann diese ersten Bücher mit diesen Briefen erschienen, haben das natürlich auch nicht nur Beamte im Fundbüro, sondern Staatsanwälte, Richter, Politiker, die haben dann plötzlich Bammel gehabt, dass man sie auch auf diese Weise vorführen könnte. Mhm. Und dann innerhalb weniger Jahre der Umgangston in der Schweiz total geändert. Es ist in der Schweiz heute so, dass die Behördenvertreter richtig humorvoll sind, einfach deswegen, weil sie selber nicht als Lächerliche wahrgenommen werden möchten.
Das ist ja interessant. Also es hat richtige Auswirkungen bekommen, Veränderungen. Das ist ja großartig. Haha, sehr schön. Ja,
Danke.
lieber Michael, ich möchte an dieser Stelle zu Lach-Yoga-Übungen einladen. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Schon das Gibberisch angesprochen, diese Nonsenssprache, mit der würde ich gerade gerne mal einsteigen, dass wir gerade mal ein bisschen Quatschsprache machen. Fängst du einmal an?
Ja, wunderbar, ja.
Oh, shalabasha, halasabasha, und dann können wir auch reden, indem wir die Zunge zwischen die Zähne und die Lippen nehmen. Dann hört sich das auch ganz komisch an. Das ist auch immer eine ganz schöne Übung. Und da kann man reden oder man kann sogar dabei singen.
Ja,
Froh zu sein, bedarf es wenig. Und wer froh ist, ist eine Königin.
das haben in unserem Werkkreis Therapeutischer Humor vor 20 Jahren hat das eine Teilnehmerin hat das diese Idee eingebracht. Die sagte, das hätten sie bei Kindergeburtstagen gemacht. Beim Sprechen immer umgekehrt atmen. Also wir atmen aus, wenn wir sprechen. Aber wenn wir einatmen, hört sich das ganz anders an. Und dann könnt ihr auch singen. Froh zu sein, der ist wenig, der da. Ach, ich kriege keine Luft mehr.
Das ist auch eine ganz schöne Idee.
Dazu habe ich noch eine ganz. Ich habe mal einen Vortrag gehalten über Paradoxien und so weiter, genau über das, was wir heute besprechen. Als ich fertig war, kam ein junger Mann zu mir und der sagte mir, er wäre Arzt in der Uniklinik vor Ort und er müsste am nächsten Tag, es war ein Sonntag, einen Vortrag halten. Da wäre die gesamte Belegschaft da, die Vorgesetzten, die Kollegen und alle. Und dann sagte er, wenn ich den gut mache, werde ich übernommen. Wenn nicht, dann ist es aus. Dann habe ich gesagt, wo liegt das Problem? Sagte er, wenn ich anfange zu sprechen, dann merke ich, nach 2, 3 Minuten kommt der Jipper. Dann kriege ich Herzklopfen und einen trockenen Hals und irgendwann kommt kein Wort mehr über meine Lippen. Was soll ich tun? Und weil ich in einer Stunde am Bahnhof sein musste, weil der Zug fuhr, habe ich ihm, wie Watzlawick das machte, aus der Not heraus gesagt, ich sage Ihnen Folgendes, wenn der Jipper über Sie kommt, strecken Sie die Zunge zwischen die Zähne und sagen Sie, sehr verehrter Anwesende, ich habe diesen Vortrag konventionell begonnen und möchte jetzt unkonventionell fortfahren. Dann sagt er, dann habe ich gesagt, was ist schlimmer, wenn Sie in Ihrer Schamposition sind mit Ihrem Jipper oder wenn Sie einen Blödsinn machen? Dann ruft er mich am nächsten Tag, am Nachmittag an, ich habe gar nicht mehr dran gedacht, und sagt, stellen Sie sich vor, ich bin da hingegangen, habe die ganze Zeit fest vorgehabt, das zu machen, aber der Jipper kam gar nicht mehr.
Ah, wie großartig! Allein diese Vorstellung, dass er diese Möglichkeit hatte, hat ihm schon geholfen. Ja, wie
Das heißt,
super.
das ist nicht mehr dieses Einseitige, sondern das ist in die Welt des Kindes gehen, etwas
Ja.
anderes machen und dann habe ich Kontrolle über mich.
Genau, und auch die Erlaubnis, wieder auch anders denken und anders handeln zu können, auch das macht schon frei. Dann muss man den Erwartungen schon nicht mehr so entsprechen und dann nimmt das auch eine Menge Druck. Großartig. Ja, und da steckt auch wieder der Mut zur Lächerlichkeit drinne. Und das ist ja eine ganz große Schlüsselübung, die wir im Lachyoga haben und sicherlich auch in den Humortherapien, dass wir über uns selber lachen können. Und das möchte ich gerne mit dir zusammen und den Hörern und Hörerinnen möchte ich auch einladen, das zu machen, dass wir unseren Zeigefinger nehmen. Das ist beim Lachyoga der Lachfinger. Mit diesem Finger zeigen wir auf unser Brustbein. Das ist immer das Symbol für uns selber. Und lachen doch mal eine Runde herzhaft über uns selber. Ach, schön. Und man sagt doch, wenn man über sich selber lachen kann, dann hat man immer was zu lachen. Ja, und auch die Selbstliebe gehört dazu, dass wir mit allen Dingen gut zurechtkommen. Und dazu möchte ich einladen zu der Übung Ich hab mich lieb. Bei Ich bitte die rechte Hand auf die linke Schulter legen. Ich. Dann bei hab mich die linke Hand auf die rechte Schulter legen. Und bei lieb, wir haben uns jetzt ja selber so schön im Arm, bei lieb wiegen wir uns ein ganz bisschen hin und her. Ach, und genießen es, dass wir uns so schön im Arm haben und können uns selber sagen, ich hab mich lieb, alles ist gut. Ne? Also nochmal, rechte Hand auf linke Schulter, ich, linke Hand auf rechte, hab mich. Und dann wiegen lieb, ich hab mich lieb. Ah. Das ist ganz schön, wenn man sich das öfter mal sagt. Die meisten Menschen sagen ja immer nur, ach, das habe ich wieder blöd gemacht, wie kann ich nur so doof sein. Ne? Also so im negativen Denken sind wir großartig. Das positive Denken für uns selber, das gilt es wirklich noch zu schulen. Was meinst du dazu?
Ganz genau. Und du hast es ja auch gesagt, wenn wir nichts mehr ernst nehmen und am Ende nicht mal mehr uns als Erwachsene, ja, mit all diesen vielen Gedanken, die man uns beigebracht hat in der Kindheit, in der Schule, im Berufsleben, dieses Rücksicht nehmen und dieses alles perfekt machen, dann können wir auch in der Lage sein, selbstironisch zu sein. Das heißt ja nicht, dass wir, wenn wir selbstironisch sind, uns klein machen, sondern wir tun nur so, als ob. Und da gibt es jemanden, der Frank Farrelly, der auch beeinflusst wurde, eben durch die Palo Alto-Gruppe, durch diese paradoxen Vorgänger und der dann eben diese wirklich absolut humoristische, provokative Therapie begründet hat, die heute eben überall auf der ganzen Welt ganz bekannt ist, wo es eben auch darum geht, dass man mit viel Ironie und Selbstironie arbeitet. Und der hat mal bei der Eröffnung eines Kongresses ganz ähnlich wie das Frei getan hat, nur hat er das nicht mit Frisbee-Scheiben gemacht, sondern der hat sich, als der Kongress eröffnet wurde, hingestellt und hat nur das, was ich jetzt gerade zitieren werde, gesagt. Und das war sein ganzer Beitrag für den Kongress. Er sagte, ich bin ganz fest auf der Seite der Engel. Und ich dachte, ich könnte sagen, ich wüsste im Allgemeinen, was provokative Therapie ist. Aber ich denke, in gewisser Weise weiß ich immer weniger und weniger, was das ist. Nun, das liegt wohl weniger daran, dass sie so kompliziert ist, sondern vielleicht daran, dass ich immer mehr und immer mehr zu einem Dummkopf werde. Ja, er hat die provokative Therapie begründet und hat dann hinterher gesagt, er weiß selber gar nicht, was das ist. Er hat es relativiert und er hat wohl, das habe ich von Leuten, die damals dabei waren, gehört, die haben Begeisterungsstürme, Standing Ovation und mehr hat dieser Mann bei diesem Kongress nicht gesagt. Ist das nicht toll?
Ja, das ist genauso großartig wie der Frei, der seine Frisbee-Scheiben schmeißt. Das ist schon klasse, wenn sich jemand solche Sachen so auch traut und so erlaubt. Das ist schon eine Nummer. Und ich denke, das ist auch was, was sehr zum Denken anregt, was sicherlich weitererzählt wird. Und das hat manchmal mehr Effekt, als hätte er eine Stunde lang wunders was erzählt. Das ist schon großartig. Ja, bei provokativer Therapie möchte ich gerne auch noch das Löwenlachen machen, weil das ist auch was, was schon was Provokantes hat. Ich merke immer beim Lachclub, beim Lachyoga, wenn das jemand das erste Mal macht, dann traut er sich kaum, die Zunge rauszustrecken. Jetzt bei dem Tragen der Masken, da sage ich schon immer, eine Maske hat auch Vorteile, da braucht man sich jetzt gar nicht verschämt davor zu drücken, da kann man wunderbar die Zunge rausstrecken. Eine ganz alte Yoga-Übung, die wir im Lach-Yoga aufgegriffen haben, weil sie einfach den Kiefer entspannt, durch das Rausstrecken der Zunge, den Atemweg bis zum Bauch vertieft. Also da steckt ganz viel drin, man kann Spannung rauslassen. Beim Lach-Yoga nehmen wir die Hände auch noch wie Tatzen neben den Kopf, so an die Ohren und dann strecken wir die Zunge raus und lachen. Ja, man hört das schon. Es hat auch ein bisschen was Gehässiges. Ne? Liebe Hörer und Hörerinnen, macht doch noch mal mit. Die Zunge rausstrecken, die Hände als Tatzen links und rechts am Kopf, die Zunge raus und ja, diese Übung empfehle ich immer sehr gerne, gerade auch für jemanden, der unter Spannung steht. Ein Patient von mir zum Beispiel sagt, dass er dafür regelmäßig bei der Arbeit, wenn er auf Toilette ist, es da macht. Und weil er da einen guten Platz für sich gefunden hat, dass er sich das traut, da zu machen und wieder entspannt an seinen Arbeitsplatz zurückzukehren. Ja, ich habe noch eine Frage zur Humorakademie. Was verbirgt sich denn hinter Humorakademie?
Die HCDA-Akademie, das ist eine Einrichtung von Humorcare Deutschland, Österreich. Und dort bieten wir die Möglichkeit an, entweder sich zum Humorberater HCDA fortbilden zu lassen oder zum Humordrama-Coach mit Prüfung und Zertifikat und alles Mögliche. Ist jetzt leider in der Corona-Zeit ein bisschen auf Sparflamme, aber wir sind ganz fest überzeugt, dass alles wieder Paletti wird und dann geht's weiter. Du bist ja auch Dozentin. Wir haben jetzt insgesamt 15 Module, die wir anbieten und da kann man sich genau das aussuchen, was für den eigenen beruflichen Werdegang wichtig ist. Und wir denken, dass wir also bis in 2 Jahren so insgesamt 30 Module haben werden. Und wie gesagt, das hätten wir vor 5 Jahren nicht erwartet, aber wir haben jetzt schon hunderte von Teilnehmern gehabt, die alle ganz toll mitmachen und so eine richtige humoristische Gemeinschaft bilden.
Das ist auch eine ganz großartige Geschichte, dass ihr diesen Verein gegründet habt. Und der hat sich ja Deutschland, Österreich, Schweiz, es breitet sich ja aus, fast wie beim Lach-Yoga, weil das ist weltweit.
Ja, das ist von Humor Care Uruguay, das muss man sich vorstellen.
Ah, klasse. Ja, und Humor Care, das ist ja auch ein tolles Wort. Also den Humor zu pflegen, das finde ich eine ganz wichtige Geschichte. Also das möchte ich jedem wirklich ans Herz legen. Ich zitiere dazu auch immer gerne den Sigmund Freud, der sich ja auch mit Humor beschäftigt hat, mit Witz und Humor. Und er spricht vom humoristischen Lustgewinn. Er betrachtet es als hilfreiche Maßnahme, sein Gegenüber mit einem Scherz zu überraschen und damit aus einer angespannten Situation aussteigen zu können. Und das finde ich einfach eine unglaublich tolle Möglichkeit, dass wir mit solchen Methoden, mit solchen Mitteln aus angespannten Situationen aussteigen können. Wir sind dem nicht hilflos ausgeliefert, sondern du hast so viele Möglichkeiten eben aufgezeigt, wie wir wirklich da ganz mit heiterer Gesinnung aussteigen können. Das ist doch großartig.
Finde ich auch.
Lieber Michael, du hast ganz viele Sachen gesagt, aber trotzdem möchte ich dich fragen, was hast du noch für eine kurze Botschaft an unsere Hörer und Hörerinnen, die dir wichtig ist?
Ja, ich denke, die Botschaft wäre, dass wir erkennen, dass der Humor nicht ein bestimmtes Tun bedeutet, sondern eine Haltung ist. Also der Humor ist eine Haltung, die sich ergibt, wenn wir in der Lage sind, zwischen zwei Befindlichkeiten, die wir in unserer Persönlichkeit angelegt haben, hin und her zu switchen. Also das ist, im Grunde ist der Humorist ein Grenzgänger. Und diese Befindlichkeiten oder Bezugssysteme, das ist unser Erwachsensein, das, was wir beruflich und von unserer Sozialisation her als Familienmenschen und Gesellschaftsmenschen sind. Und das andere, das ist das innere Kind, das ist dieses Bezugssystem des sprachlosen, aber dafür unheimlich emotionalen Teils in uns, das wir also meistens unterdrücken. Man weiß das ja, also wie viele Menschen bei Beerdigungen oder anderen Gelegenheiten Angst haben, dann lachen zu müssen und alles tun, um immer ernst zu bleiben. Und wenn wir in der Lage sind, zwischen diesen zwei Bezugssystemen hin und her zu wandern, dann haben wir die Haltung des Humoristen. Und das heißt, wir müssen uns mit dem inneren Kind aussöhnen. Und die in der Übung mit den verschränkten Armen ist das genau möglich, dass wir uns gelegentlich mal überlegen, wenn wir die Arme vor der Brust kreuzen, dass wir nichts anderes als unser inneres Kind festhalten und das uns dafür ganz viel an emotionaler Kompetenz dann wiedergibt.
Oh, das hast du aber jetzt nochmal ganz schön zusammengefasst. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, das kann man sich ganz gut richtig bildlich alles vorstellen. Dieses Hin- und Her-Switchen, das finde ich nochmal ein gutes Ding, dass man jetzt auch nicht den Stress hat zu sagen, ich muss jetzt nur noch so anders sein und das andere muss ich verlassen. Nein, es ist ein Hin und Her. Und da ist ja diese Flexibilität, diese Mobilität, unsere Freiheit, unsere Entwicklung beinhaltet. Das finde ich richtig großartig.
Schön.
Ja, jetzt sind wir am Ende angekommen und lieber Michael, ich möchte dich noch einmal herzlich einladen, mit mir zusammen zu lachen.
Ich kann mich nicht vergessen.
Ich höre dich gar nicht mehr. Bist du da?
Ja, ich lache jetzt innerlich.
Lach innerlich. Ah, sehr schön. Ja, in diesem Sinne, heiter weiter. Tschüss.
Tschüss. Lach's gut.
Lach's gut. Möchtest du von meinem Podcast durch dein Jahr begleitet werden? Du kannst ihn kostenfrei abonnieren. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest,
findest du Infos auf meiner Internetseite www.lachyoga-silvia-rössler.de. Silvia mit II vorne hinten und Rössler mit OESS. Ich wünsche dir ein herzliches Heiter weiter und freue mich auf unser Wiederlachen.